Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, ihr habt lange auf uns warten müssen, dass es wieder eine neue Ausgabe Anwurf gibt. Eine reguläre Ausgabe, das wollen wir natürlich in Zukunft ein bisschen mehr ändern. Gibt aber natürlich auch den einen oder anderen Grund entsprechend dafür, denn auch teilweise ist es nicht immer ganz so einfach. Und mein geschätzter Kollege, der Tim Dettmann, der heute wieder mit dabei ist, genießt gerade die spanische Sonne. Also von da ist es nicht immer ganz so miteinander zu vereinen. Hallo erstmal Tim.
Hallo Sebastian, das stimmt absolut.
Sei dir auch gegönnt, Auslandssemester ist schön, ich kann es aus eigener Erfahrung berichten, deswegen sei dir auch gegönnt, dass ihr da auf jeden Fall Zeit lässt. Wir wollen uns aber trotzdem heute ein bisschen auch die Zeit nehmen, nach so ja, knapp 2 Monate sind es ja mittlerweile, wo die Handballsaison wieder läuft, 2021, 2022 und uns ein bisschen ja mit den aktuellen Themen in der Liga, im europäischen Handball mit beschäftigen und ja vielleicht mit dem Thema anfangen, was wohl aktuell am heißesten gekocht wird, Tim. Es ist die Zukunft von Sander Sargosen. Sein Vertrag läuft noch bis 2023 beim THW Kiel, die jetzt gerne verlängern möchten. Aber das ist noch nicht so ganz sicher, denn er liebäugelt auch mit einer Rückkehr nach Norwegen.
Genau, sein Heimatclub, so wird es immer wieder betitelt, Kostad Handball, versucht jetzt ja eine neue Supermacht in Norwegen aufzubauen, das neue Top-Team zu werden. Man will jetzt den Gehaltsetat, habe ich gerade gelesen, über die nächsten Jahre auf 7 Millionen aufstocken. Das ist dann auf jeden Fall schon eine Marke und natürlich ist dann das Ziel, langfristig sich in der Champions League auch festzusetzen. Und ja, da will man natürlich mit eben dem norwegischen Superstar Sargosen ja so quasi den verlorenen Sohn dann zurückholen und in dieses Team noch mit einbauen. Du hast es gesagt, er hat noch Vertrag bis 2023, deswegen ist es auch noch nicht das Thema für den nächsten Sommer. Aber natürlich ist es keine einfache Situation auch für die Kieler. Sie haben ihm schon ein Angebot unterbreitet, um zu verlängern. Das hat er bisher nicht angenommen. Er hat jetzt heute in den Kieler Nachrichten gesagt, ich weiß es selbst noch nicht, habe mich noch nicht entschieden. Ich habe Vertrag bis Sommer 2023. Das ist das Einzige, das ich zu 100% weiß. Ich schaue, wann die Entscheidung kommt. Bis dahin versuche ich, die Zeit hier zu genießen. Ich liebe das alles hier. Also, ich glaube, da sieht man schon, einerseits natürlich weiß er, was er in Kiel hat. Die Kieler werden auch in den nächsten Jahren mit nahezu 100%iger Wahrscheinlichkeit Champions League spielen und die Meisterschaft spielen und die Titel spielen. Er hat schon Titel mit den Kielern gewonnen, seitdem er da ist. Und aber trotzdem ist es natürlich auch irgendwie verständlich, dass ihn dieses Projekt in Norwegen, in seinem Heimatland, irgendwie reizt. Voraussetzung für einen Wechsel nach Kostad, so wird es berichtet, sei natürlich die Teilnahme der Mannschaft an der Champions League. Von daher, wenn ich mir das so angucke, kann das natürlich auch sein, dass es noch sich ein bisschen hinzieht, auch wenn er sagt, aus Respekt vor dem Projekt in Norwegen und auch vom THW möchte er das jetzt nicht zu lange herauszögern, seine Entscheidung. Aber wenn er das wirklich so sieht, kann ich mir das irgendwie noch nicht so vorstellen, dass das jetzt in den nächsten Monaten schon entschieden wird. Bei Kostad selber zeigt man ja die Ambition, die man hat, indem man Janus Smarason anscheinend aus Göppingen im nächsten Sommer holt. Das ist laut Handball Leaks auch schon dingfest. Offiziell verkündet ist es meines Wissens noch nicht.
Aber es ist verkündet, dass Smarason nicht in Göppingen bleibt. Genau. Das ist schon verkündet.
Ja. Also von daher, ja, schauen wir mal, ob das jetzt demnächst auch schon bekannt gegeben wird. Aber das zeigt ja schon, in welche Richtung es da auf jeden Fall auch gehen soll. Smarason hat sich ja schon gut entwickelt, hatte ja, glaube ich, auch ein bisschen Verletzungspech in Göppingen, aber ein sehr, sehr guter Mittelmann. Von daher, ja, schauen wir mal. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob es jetzt schon in den nächsten Wochen, Monaten wirklich passieren wird. Die Zeit bis dahin ist noch lang. Aber es ist natürlich auf jeden Fall eine große Story für die Bundesliga, für die Kieler, auf die man auf jeden Fall noch weiter achten sollte.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist ja auch so, dass es, wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe, dass auch sein Vater im Trainerstab dort arbeitet, also der Vater von Sander Sargosen, was natürlich auch nochmal, wie gesagt, spannend macht. Und er sagt auch, klar, Er weiß halt auch, was er halt in Kiel halt hat, weil einfach die Liga natürlich in Deutschland um einiges stärker ist als in der norwegischen. Dort hast du natürlich mit Elverum schon ein Team, was sich echt gut entwickelt hat in den letzten Jahren und schlicht auch schon wirklich gemausert hat zu einem Team, wo du noch nicht mal einfach so vorbeikommen kannst und besiegen kannst in Europa. Also es ist schon dort positiv zu sehen. Und wenn es natürlich noch ein zweites Team aus Norwegen geben würde, umso besser. Aber das wird wahrscheinlich jetzt noch nicht sofort passieren. Da wird noch ein bisschen Zeit einfach brauchen und ja, komm, schau mal, wie es da weitergeht. Wie gesagt, wir wissen es alle nicht so genau. Er weiß es ja selbst noch nicht mal richtig. Natürlich aus deutscher Sicht wäre es natürlich besser, wenn er in der Liga bleiben würde. So einen absoluten Topstar in der Liga zu haben, ist enorm wichtig, auch gerade für den Stellenwert international, wenn man sich solche Top-Leute dann auch sichern kann. Und er sollte auch der Nachfolger von Domagoj Duvnjak werden. Und wenn er gehen würde, dann wären die Kieler natürlich von einem größeren Problem. Da müssten sich dann einen neuen Schlüsselspieler finden, was auch nicht mal eben so einfach passiert im Endeffekt. Genau. Ja, wenn wir die Kieler haben, Kieler bisher sehr gut in der Saison, spielen sehr, sehr gut in der Bundesliga, haben jetzt am Wochenende, also am vergangenen Wochenende beim Topspiel gegen Berlin, ein Duell auf Augenhöhe sich geleistet. Insgesamt gegen Berlin wurde das unentschieden meiner Meinung nach zu Recht in Ordnung geht. Also beide waren dann sehr auf einem Niveau. Was man aber auch sagen muss, Tim, Champions League hatten ja das Spiel Montpellier, wo sie mit 38 Toren kassiert haben, wo sie überhaupt nicht im Spiel gewesen sind. Also so gut sie ja auch spielen, sie haben immer noch wieder so Aussetzer im Spiel drin, deswegen sind sie noch nicht so ganz unantastbar wie im letzten Jahr.
Ja, aber das sieht man ja jetzt in dieser Saison in der Bundesliga vor allem bei einigen Teams, dass es schon auch, selbst wenn sie noch irgendwie ungeschlagen sind oder wenig Punkte abgegeben haben, dass es scheinbar gut läuft, aber bei weitem nicht perfekt. Ich glaube, da kommen wir gleich bei Berlin auch noch zu. Für die Kieler, es ist natürlich jetzt auch mit der Belastung, man darf nicht vergessen, es war ein Olympiasommer, wenig Vorbereitung. Also ich glaube, die Kieler sind da schon sehr froh darüber, wie es jetzt angelaufen ist, mit 6:2 Punkten in der Champions League Zweiter zu sein, punktgleich mit dem Tabellenführer Aalborg. Jetzt mit 8 Toren gegen Zagreb gewonnen, was auch immer ein unangenehmes Spiel ist. Dass man aber am Ende gewinnen muss, in Berlin unentschieden zu spielen, auch absolut im Rahmen. Von daher, klar, dass es noch nicht so perfekt laufen kann, ist, denke ich mal, klar nach ja, so knapp anderthalb Monaten, zwei Monaten Saison. Aber ja, alles in allem, denke ich mal, kann man da durchaus zufrieden sein, so wie man dasteht. Und von daher, denke ich, wie gesagt, ist es alles in allem ein sehr, sehr guter Saisonstart für die Kieler. Mal schauen, wie sich das jetzt so entwickelt. Das nächste Spiel in Lemgo sollten sie auch natürlich gewinnen können. Und danach geht's zum Topspiel gegen Magdeburg. Ich glaube, da wird man dann, da will man auf jeden Fall auf dem höchsten Leistungspunkt sein. Am 8. Spieltag kann man das auch auf jeden Fall erwarten. Und ich denke, das wird dann auch ein ziemlicher Leckerbissen.
Da bin ich mir sehr sicher, dass es ein relativer Leckerbissen sein wird. Also das wird mit Sicherheit wieder ein Duell auf absolut hohem Niveau sein. Ich glaube, da bin ich mir absolut sicher. Zumal wir mit dem SC Magdeburg die einzige Mannschaft haben, die bisher noch verlustpunktfrei in der Bundesliga ist. 6 Spiele, 6 Siege. Und Tim, man hat sich jetzt den IRF Superclub geholen können und ja, dabei Barcelona besiegt und das in einem richtig, richtig starken Spiel. Also ich war sehr beeindruckt, wie viele Tore sie haben erzielen können gegen ja wirklich gutes Torhüter, was ja eigentlich Barcelona besitzt.
Absolut. Also das war eine richtig starke Leistung bei diesem Turnier. Auch in diesem kurzen Zeitraum mit der Belastung aus dem Bundesliga-Alltag dann dahin zu fliegen und das Ding so zu gewinnen, das ist sehr, sehr stark. Die nächsten beiden Spiele gegen Flensburg in Kiel, da wird sich dann zeigen, wie weit Magdeburg wirklich ist. Sie haben, wie gesagt, bisher, sie sind das einzige Team ohne Punktverlust. Sehr, sehr starker Saisonstart. Richtig Rückenwind, auch durch diesen Sieg. Von daher kann ich mir durchaus vorstellen, das, was wir ja auch in den letzten Jahren immer wieder gesagt haben und was jeder eigentlich wusste, diese Mannschaft hat das Potenzial, ganz vorne mitzuspielen, um die Titel mitzuspielen. Es hat dann immer vor allem am Anfang der Saison eben nicht geklappt. Ich meine, der Schlussspurt in der letzten Saison war ja auch phänomenal, auch mit dem European League-Sieg dann noch dazu. Von daher, da konnte man ja schon erahnen, okay, wenn sie das jetzt so wieder, wenn sie da wieder anfangen können, wo sie aufgehört haben, dann werden sie vorne mit dabei sein. Jetzt haben sie es mal geschafft, haben bisher keine unnötigen Punkte abgegeben. Nicht so wie zu Beginn der letzten Saison, zum Beispiel beim BHC oder gegen den BHC war es, glaube ich. Also das haben sie abgestellt und von daher ist Magdeburg dieses Jahr absolut ernstzunehmender Meisterschaftskandidat und mal gucken, ob sie das in 2 Wochen nach den beiden Topspielen auch noch sind. Ich denke vor allem das Ding gegen Flensburg, da sind sie der Favorit aufgrund der personellen Situation in Flensburg. Aber danach das Spiel gegen Kiel, das ist schon auf Augenhöhe, vor allem in Kiel mit den Fans im Rücken. Das wird sehr interessant zu sehen sein, wie sie sich da schlagen. Aber die Magdeburger haben ja auch hin und wieder die Kieler ganz gerne mal geärgert in den letzten Jahren. Also schauen wir mal.
Ja, bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Ich meine, man muss auch sagen, dass Mike Jens sich sehr, sehr gut eingefunden hat. Also wirklich da auch eine wichtige Entlastung. Und gerade wenn Yannick Green mal keinen guten Tag hat, was durchaus auch mal vorkommen kann, macht er das echt gut. Ist wirklich eine gute Nummer. Zwei hätte ich nicht so erwartet, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber seine Quote von 32,67% in der Saison ist schon richtig, richtig gut, richtig stark. Also das macht da wirklich auch Lust auf mehr. Also finde ich echt toll aktuell, wie sich die Magdeburger dort präsentieren. Flensburg, ich habe es gerade schon kurz erwähnt, bei dem Versprecher, ist hingegen so ein bisschen in einer schwierigen Phase gerade. Tim, liegt aber einfach daran, dass man ein enormes Verletzungspech einfach hat im Rückraum. Magnus Röth raus, Franz Semper zurückgekommen, jetzt wieder verletzt. Dann noch Goran Zögert, wo man noch nicht genau weiß, wann er wieder zurückkommt. Also es läuft gerade nicht rund bei den Flensburgern, die jetzt aber nochmal Nachverpflichtung getätigt haben und ja, zumindest, glaube ich, bei dem einen oder anderen wird der Name nicht positiv auf positive Änderungen gestoßen sein.
Ja, vor allem, ich glaube, bei manchen SG-Fans auch selber, nämlich Michael Müller, der jetzt reaktiviert wurde aufgrund der erneuten Verletzung von Franz Semper, der sich leider eine Teilruptur des operierten linken vorderen Kreuzbandes zugezogen hat und jetzt einige Wochen ausfallen wird. Ja, von daher hat man Michael Müller jetzt reaktiviert. Natürlich, ganz abgesehen davon, wie man ihn als Charakter identifiziert oder ihm gegenübersteht, ist er natürlich, denke ich mal, eine solide Verstärkung für das Team, sowohl in der Abwehr als auch im Angriff. Wird jetzt erstmal bis Ende des Jahres aushelfen. Aber ja, man hat natürlich auch hier und da, ist ein streitbarer Charakter von Fans. Also es ist so ein Typ, den willst du in deiner Mannschaft haben, aber du willst auf keinen Fall gegen ihn spielen. Ich glaube, das beschreibt ihn ganz gut.
Glaube ich auch.
Und ich glaube, ähnlich sieht es dann auch bei den Fans aus. Von daher, ja, hat man da, glaube ich, das Beste noch mitgetan, was man in der aktuellen Situation machen konnte. Und ja, also nach der letzten Saison dachte man ja, es kann eigentlich nicht schlimmer werden mit dem Verletzungspech. Und irgendwie ist es gefühlt doch noch schlimmer geworden. Also es ist schon krass. Also Jim Gottfriedsson hat nach dem 33-27 Erfolg in Hamburg am vergangenen Sonntag gesagt, wir kämpfen jeden Tag, überhaupt als Team trainieren zu können. Also vor ein paar Wochen vor dem Unentschieden gegen PSG in der Champions League hat Mike Machulla auch gesagt, ja, wir könnten hier mit einem VW-Bus anreisen, weil wir einfach keine Leute haben. Deswegen Platz 5, 7-3 Punkte nach 5 Spielen in der Liga. In der Liga zuletzt 2 Siege in Folge. Ich glaube, da kann man im Moment sehr, sehr gut mit leben in Flensburg. Ich habe es gesagt, das nächste Spiel in Magdeburg, das wird dann echt eine ziemlich harte Geschichte. Ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass sie das gewinnen können. Ich kann mir vorstellen, dass sie es knapp halten, weil es einfach dieser Flensburger Charakter ist, den man im letzten Jahr ja auch gesehen hat, in der letzten Saison. Aber also dafür ist der Aderlass im Moment schon zu groß. Das sieht man auch in der Champions League. Also nach 4 Spieltagen noch ohne Sieg, 1-7 Punkte, Tabellenletzter. Das ist natürlich eine Situation, die nicht ganz so einfach ist. Jetzt muss man dazu sagen, dass man gegen die vermeintlich beiden schlechtesten Teams der Gruppe noch nicht gespielt hat. Von daher ist die Hoffnung, denke ich mal, da, dass man da in den nächsten Wochen dann auch mal mit dem Siegen anfängt und sich ein bisschen zurückkämpft. Aber alles in allem ist das schon eine sehr, sehr bittere Situation. Aber wie ich finde, machen sie es in der Liga tatsächlich noch sehr, sehr gut. Also wie gesagt, Platz 5, 7-3 Punkte. Da kann man echt noch mit leben. Da hat man noch nicht zu viel eingebüßt, bis dann hoffentlich alle wieder oder ein Großteil der Verletzten wieder zurückkommt.
Ja, da bin ich auch gespannt. Und ich finde auch, da du Champions League gerade angesprochen hattest, ich wollte auch noch drauf kommen, man hat das eigentlich gut gemacht. Ich meine, mit 4 Toren gegen Barcelona zu verlieren, das ist jetzt nicht schlimm. Mit einem Tor in Porto kann auch mal passieren, einfach weil Porto wirklich eine enorm starke Mannschaft hat und auch eine gute Entwicklung hinter sich. Und dann das Unentschieden gegen Paris steht, glaube ich, auch nochmal hervor, wie sie das gemacht haben. Und auch der Sieg in Hamburg, wo auch schon andere Teams große Probleme gehabt haben, unter anderem auch die Rhein-Neckar-Löwen, haben sie es auch wirklich gut gemacht. Jetzt klar, am Wochenende oder in der Woche, jetzt vor ein paar Tagen, der Sieg oder die Niederlage gegen Kielce, die hat schon wehgetan. Also da hat man wirklich nicht gegenhalten können. Abwehr überhaupt gar nicht. Am Ende mit 8 Toren verloren. Das tut mit Sicherheit schon weh. Aber auch da, ich denke, das sollte man noch nicht überbewerten. Wie gesagt, das Team ist halt ausgedünnt, wenn da junge Leute halt reinkommen. Das ist halt einfach ein Qualitätsunterschied, als wenn da jetzt ein Magnus Rüth stehen würde. Also sie machen das Beste draus, stehen aktuell noch gut da, aber es ist überhaupt nicht leicht für die Magdeburg oder für die Flensburger da aktuell wirklich einen ja, spielfähigen Kader einfach zusammenzubekommen, weil einfach so viel Verletzungspech mit da ist. Das ist schon wirklich enorm, enorm hart. Das muss man einfach ganz klar sagen. Deswegen alles gut. Ja, und lass uns dann noch, bevor wir in die Pause gehen, über die Füchse sprechen. Du hast sie ja schon kurz erwähnt. Haben bisher überzeugt. 6:1 Punkte. Sind in der Gruppenphase im European League sind sie eingezogen. Also von daher eigentlich alles gut für die Berliner, oder?
Alles gut, man sieht die Entwicklung, aber man sieht auch, vor allem gestern in Hannover im Spiel, dass bei weitem noch nicht alles perfekt ist. Also man hätte dieses Spiel in Hannover auch durchaus verlieren können. Man gewinnt es am Ende mit 3 Toren. Das sagt man ja immer so schön, das macht dann eine Spitzenmannschaft auch aus, solche Spiele, in denen man sich sehr schwer tut, über eine lange Zeit auch zurückliegt, dass man die dann gewinnt. Das macht so eine Mannschaft dann aus, das stärkt die Mannschaft auch, vor allem wenn man sich die letzten Saisons anguckt, wo sie solche Spiele auch häufig eben nicht gewonnen haben. Von daher denke ich, ist es schon sehr, sehr gut. Dejan Milosaviev spielt im Moment überragend. Dementsprechend hat man es gestern auch über die Abwehr in der entscheidenden Phase wirklich gut gelöst, sehr gut verteidigt. Den Hannoveranern fiel dann nicht mehr viel ein. Aber was auch der Sportvorstand Stefan Kretschmer gestern im Sky-Kommentar dann auch etwas moniert hat, in vielen Bereichen war es gestern zu wenig. Technische Fehler, viele Fehlwürfe, da wird man anscheinend auch in den nächsten Tagen nochmal drüber reden, was ja auch vollkommen richtig ist. Es ist am Ende wichtig, dass man die 2 Punkte holt. Man bleibt ungeschlagen, man hat eben nur den einen Minuspunkt durch dieses Unentschieden gegen Kiel, womit man auch sehr gut leben kann. Und also die Füchse sind auf dem richtigen Weg. Ich glaube, da fühlt man sich auch sehr bestätigt, dass man einfach den Weg, den man im letzten Jahr auch mit Jaron Siewert angefangen hat, weitergegangen ist, auch in diesen schwierigen Phasen. Es war letztes Jahr ja auch eine wirklich schwierige Saison in einigen Phasen. Die Entwicklung ist in die richtige Richtung. Man hat schon auch fürs nächste Jahr, das haben wir auch in der Saisonvorschau angekündigt, mit Max Dari, mit Matthias Gitzel, perspektivisch sehr, sehr gute Transfers getätigt. Es kommen immer wieder Spieler nach aus der Jugend. Also die Füchse sind auf einem sehr, sehr guten Weg, was auf jeden Fall auch in erster Linie am Sportvorstand Stefan Kretschmer liegt und natürlich an Jaron Siewert und seinem Trainerteam. Also das ist schon sehr, sehr beeindruckend, wie sie das spielen. Das nächste Spiel gegen Lübbecke ist unangenehm, aber das sollten sie vor allem zu Hause ja positiv auch weiterhin bestreiten. Und wenn man dann mit 15:1 Punkten dastehen würde, das ist schon eine ordentliche Ansage.
Ja, bin ich absolut bei dir. Also bisher wirklich sehr beeindruckend, sehr souverän auch gespielt, auch wenn man mal schlechte Spiele hatte, aber trotzdem noch gewonnen. Ich denke, in den letzten Jahren hätten sie das Spiel wahrscheinlich eher noch hergeschenkt, deswegen ist dort schon eine Entwicklung zu sehen, natürlich sehr positiv und macht es natürlich umso spannender im Kampf um den Titel. Klar, es ist noch früh in der Saison, aber aktuell haben wir da oben wirklich so, ja, fast so ein Quintett mit den Frisch auf Göpping, die ja auf Platz 4 aktuell stehen und die ich auch noch nicht rausrechnen würde, weil sie auch gerade mit Daniel Riedmann einen überragenden Torhüter haben. Also was der aktuell spielt, das ist wirklich nicht von dieser Welt. Richtig, richtig gut. Würde mir mal wünschen, dass er mal die Chance in der Nationalmannschaft bekommen würde, einfach weil er so richtig, richtig stark ist. Deswegen schau mal, wie es dort weitergeht. Machen jetzt eine kurze Pause und kommen dann mal auf Teams zu sprechen, weil die jetzt noch nicht ganz so gut läuft oder natürlich aber auch über die eine oder andere Überraschung. Denn wir müssen ja noch über die Hamburger sprechen, die ja bis die Liga im Sturm erobert haben. Ja, und jetzt sind wir wieder zurück hier bei Anruf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de und wollen auch natürlich ein bisschen über die Überraschung der Saison sprechen. Wobei, so eine richtige Überraschung sind sie vielleicht nicht, weil wir schon auch in der Saisonvorschau gesagt haben, ja, HSV Hamburg, das ist kein normaler Aufsteiger, die haben das Potenzial, da relativ früh den Klassenerhalt sicher zu machen. Dass sie aber so gut mithalten, Tim, und da wirklich auch die Top-Teams vor Probleme stellen, damit muss ich ganz ehrlich zugestehen, habe ich nicht gerechnet. Denn das, was sie bisher spielen, das ist wirklich echt gut. Und zumal der Kader ja auch kaum verändert eigentlich ist im Vergleich zur Zweitligasaison.
Genau, man hat ihn punktuell verändert und verbessert. Dazu muss man sagen, dass zum Beispiel Nikolai Teilinger, der als Neuzugang dazugekommen ist, ja auch noch nicht mal auf der Platte war, dadurch, dass er sich in Göppingen in seinem letzten Spiel noch verletzt hat und jetzt in den nächsten Tagen und Wochen jetzt wieder langsam herangeführt wird. Also von daher ist das schon wirklich sehr stark, was die Mannschaft spielt. Also Die einzige Niederlage gab es gegen den Bergischen HC und gegen die Flensburger natürlich. Aber auch das sind Duelle, da haben sie lange mitgehalten und am Ende mit 5 bzw. 6 Toren verloren. Das kann dann gegen solche Teams halt auch passieren. Aber ansonsten, allein schon das erste Spiel gegen Göppingen, da so knapp an einem Punktgewinn vorbeizuschrammen, ist schon sehr, sehr gut. Dann eben der souveräne Sieg gegen die Löwen, so ein bisschen der Highlight-Sieg bisher, aber auch die Erfolge mit 8 Toren jeweils in Stuttgart und gegen Wetzlar. Also das ist schon sehr, sehr gut. Und ja, man steht jetzt echt solide da, Platz 7, 7-7 Punkte nach 7 Spielen. Da ist der Weg auf jeden Fall ins gesicherte Mittelfeld mindestens mal vorgezeichnet. Und wenn man sich noch 1-2 von diesen Highlight-Siegen, wie ich sie nenne, dazu holt, könnte das ja vielleicht sogar, wenn man so die richtige Welle erreicht, ja, vielleicht sogar in die obere Tabellenhälfte gehen. Also das wäre schon ziemlich stark, vor allem, weil man ja eben jetzt auch Teams hinter sich hat im Moment, wo man eigentlich sagen würde, die müssten vom Kader her vor ihnen stehen. Melsung, die Löwen natürlich auch. Also das muss man dann natürlich auch ausnutzen und da sein. Und von daher, das machen sie bisher echt tadellos.
Ja, das stimmt. Also das machen sie wirklich sehr gut. Junger Kader, junge deutsche Spieler ja auch mit dabei. Also was der Niklas Weller am Kreis macht, das ist richtig gut. Mit 38 Toren noch der beste Werfer des Teams. Aber auch ein Jan Forsbauer aufgekommen rechts, ein Live-TC auf Mitte. Die machen das wirklich, wirklich gut, geben ihr Bestes, hauen sich da voll rein, versuchen auch ihr Team immer wieder in gute Position zu bringen. Und haben natürlich auch mit Jogi Bitter einen guten Rückhalt im Tor, der viele, viele Bälle haltet. Die Quote insgesamt könnte, glaube ich, noch ein bisschen besser sein, aber er hält immer wieder wichtige Bälle und ja, das ist wirklich bisher sehr, sehr schön anzusehen, was der HSV dort spielt und hat ja unter anderem auch die Rennecker Löwen besiegen können. Also das ist wirklich, macht viel, viel Spaß. Ich hätte es nicht ganz so erwartet. Wie gesagt, Potenzial ja, aber dass sie das so konsequent durchspielen können, riesen, riesen Respekt davor. Und ja, wo ich gerade die Löwen schon angesprochen habe, Tim, lass uns über die Löwen sprechen. Platz 13, 2 Siege bei 3 Niederlagen und einem Unentschieden. Dazu Trainer, der ja eigentlich schon was gekündigt hat, denn Klaus Gärtner wollte eigentlich sein Amt schon hinlegen. Ja, läuft noch nicht so ganz richtig bei den Löwen.
Nee, die Mannheimer stecken wirklich in einer handfesten Krise. Das kann man, denke ich mal, so konstatieren. Vor der Saison war ja so ein bisschen die Überlegung, ja, halb links, Lukas Nilsson, Philipp Awanzu. Ist das okay? Reicht das für dieses Niveau, für die Ziele, die man sich eigentlich gesteckt hat? Bisher muss man sagen, finde ich, machen es beide sehr, sehr gut. Lukas Nilsson hat vor allem den Schritt nach vorne gemacht, den er unbedingt machen musste, vor allem nach der schwächeren letzten Saison. Auf der anderen Seite, die halbrechte Position funktioniert dagegen eher weniger. Das ist dann definitiv bitter. Juri Knorr versucht sein Bestes, hatte aber auch jetzt schon 1-2 Spiele, wo er es vielleicht dann auch ein bisschen zu viel versucht hat und nicht so gut abgeliefert hat. Ja, dass sich das Ganze dann noch ein bisschen einspielen muss, auch im Zusammenspiel mit Kohlbacher, ist natürlich auch vollkommen klar, dass es jetzt nicht nach 6 Spielen schon ähnlich funktioniert wie bei Schmid und Kohlbacher. Nach ein paar Jahren ist vollkommen verständlich, aber nichtsdestotrotz ist das schon ja, ein Fehlstart für die Löwen, die ja auch in der European League an Benfica Lissabon gescheitert sind, was man auch nicht vergessen darf. Das ist, also das sieht auch nicht wirklich gut aus. Also von daher, ja, es ist schon ein ziemliches Auf und Ab immer wieder in Mannheim. Also das zeigen ja allein schon die Ergebnisse. Einerseits gewinnst du in der einen Woche mit 5 Toren gegen Göppingen und verlierst dann die Woche danach mit 5 Toren in Stuttgart. Das kann man sich dann auch nicht so richtig erklären, wo dieses, ja, diese fehlende Konstanz in den Ergebnissen herkommt. Deswegen ist das schon bisschen besorgniserregend für die Mannschaft in dieser Saison. Ich kann mir auch im Moment noch nicht so richtig vorstellen, wohin es dann geht. Also wenn die Mannschaft sich fängt, hat sie ja ohne Frage durchaus eine Qualität da, die mindestens mal für Platz 5, 6 reichen muss und reichen sollte. Also ich glaube nicht, dass sie vom Kader her so viel schlechter sind als die Göppinger zum Beispiel. Aber als Team im Moment funktioniert es nicht so ganz. Es ist halt auch die Situation mit dem Trainer, dass Gärtner jetzt ja dieses eine Jahr quasi als Interimslösung mehr oder weniger ist oder als Platzhalter für Sebastian Hinze. Ist natürlich nicht optimal, hat man sich jetzt mit abgefunden, dass es so passieren muss. Ich glaube auch nicht, dass auf der Trainerposition da jetzt groß was passieren wird noch. Ich glaube, das würde zu sehr Unruhe reinbringen oder noch mehr als sowieso schon da ist. Aber ja, also da muss man jetzt echt aufpassen, dass man sich fängt, jetzt in Wetzlar unangenehm gegen Balingen, gegen Lemgo in Flensburg. Das sind 4 Spiele, also ich sag mal so, eigentlich müssten es da 3 Siege her irgendwie. Dann sieht das Ganze auch schon wieder anders aus, aber in dem Zustand, in dem die Mannschaft im Moment ist, kann halt gefühlt alles passieren.
Ja, und zumal halt auch noch nicht vergessen darfst, jetzt ist das Spiel gegen Leipzig verlegt worden, weil es 2 positive Corona-Fälle bei den Löwen gegeben hat. Das kann natürlich auch noch dazu führen, dass du noch ein bisschen gewisse Zeit in Quarantäne verbringen musst, dass du dann ja nicht so spielen kannst, dass sich dann noch wieder Verschiebungen reinkommen und so weiter. Und das ist halt alles, was du etwas nicht brauchen kannst. Dazu dann noch diese Personalie um Olli Rogge, der ja degradiert worden ist, so ein bisschen zum Sportkoordinator, nachdem er vorher sportlicher Leiter gewesen ist, jetzt ein bisschen mehr repräsentative Aufgaben übernehmen soll, wo man sich auch fragt, okay, warum jetzt? Was ist der Hintergrund mit dabei? Also das ist alles so, ja, einiges an Unruhe einfach gerade bei den Löwen. Das ist nicht das, was man sich erwartet hat. Klar, vielleicht auch eine Umbruchsaison, die man weil auch ein bisschen in Kauf nimmt. Man muss halt trotzdem natürlich aufpassen, dass man nicht zu weit unten reinrutscht, denn auch die anderen Teams, die unten drinstehen, wollen natürlich möglichst wieder rauskommen. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie sie bis zum Ende des Jahres hinbekommen werden. Ich denke, wenn die da wirklich noch nicht weiter in der Entwicklung erkennbar ist, muss man sich dann Gedanken machen, wie man es bis dahin macht. Also das ist schon wirklich bedenklich aktuell, wie sie sich entwickeln. Wie gesagt, es ist einfach zu inkonstant. Mal gute Spiele, mal absolut schlechte Spiele mit dabei. Also das ist ja, irgendwie kann man dieses Team einfach nicht so richtig greifen. Ich tue mir enorm schwer mit, das muss ich ganz, ganz ehrlich zugestehen. Lass uns zu einem anderen Team wechseln, Tim, und zwar zu Hannover Burgdorf. Wir hatten vor der Saison gesagt, okay, ein Team, wenn das funktionieren kann, also wenn Burgdorf seine Ideen umsetzen kann, jemand auf jeden Fall, den man im Auge behalten sollte. Jetzt ist es so, Platz 17 nach 6 Spieltagen, nur einen einzigen Sieg aus 6 Spielen. Könnte man ja meinen, okay, es hat noch nicht so ganz funktioniert. Wenn man sich aber genauer anguckt, dann ist es noch nicht so ganz überraschend, dass die Hannoveraner direkt in der unten aktuell drin stehen.
Ja, vor allem bin ich der Meinung oder würde ich die These aufstellen, dass es schlimmer aussieht, als es in Wahrheit ist. Also man hat zum einen jetzt auch wieder hier und da Probleme mit Verletzungen. Dominika Ebner hat sich die Rippen gebrochen, fällt jetzt erstmal aus. Da hat man sich Matthias Ritschel bis Jahresende geholt, den man aus Hüttenberg vor allem kennt. Urban Lesjak hat gestern gut gehalten in Berlin, gegen Berlin, aber es hat am Ende nicht gereicht. So, man verpasst es sich so ein bisschen zu belohnen in den letzten Spielen und ist, wie gesagt, finde ich, besser, als es der Tabellenplatz aussehen lässt. Zuletzt gab es 3 knappe Niederlagen in Folge, 23-25 gegen Melsungen, 26-28 in Balingen und jetzt eben das 22-25 gegen Berlin. Das ist sehr bitter, vor allem weil eben, das hat auch Fabian Böhm vor dem Spiel schon gesagt, es fehlt so ein bisschen die Kontinuität, es fehlt die Konstanz, dass man das ganze Leistungsniveau, was man durchaus hat und das Potenzial über 60 Minuten stabil abrufen kann. Die nächsten beiden Spiele in Erlangen und gegen Minden muss gepunktet werden, gegen Minden muss gewonnen werden. Also man ist, finde ich, deutlich besser, das deutlich bessere Team als Minden. Erlangen wird schwierig, vor allem in Erlangen oder in Nürnberg, aber auch da kann man sich eigentlich was ausrechnen und dann muss man sich auch einfach mal belohnen. Du hast es auch gesagt, Prokop ist ein Trainer, der sehr akribisch arbeitet, der seine Ideen umsetzen will und implementieren will und auch da, dass das nach 6 Spielen noch nicht so funktioniert, ist jetzt auch nicht verwunderlich und deswegen würde ich schon sagen, dass man dem Team auch noch ein bisschen Zeit lassen muss. Wenn es nach 12, 13 Spielen immer noch so brenzlig aussieht, ist es natürlich eine andere Geschichte, aber ich glaube schon, dass sie sich jetzt in den nächsten Spielen immer weiter finden werden und auch fangen werden und dann auch die Punkte einsammeln. Aber also deswegen mal schauen, wie sich das entwickelt. Aber ich habe da noch nicht so, da schrillen die Alarmglocken in Minden zum Beispiel bei mir deutlich, deutlich lauter, als sie jetzt in Hannover schrillen.
Ja, da bin ich absolut bei dir, zumal du ja auch noch in Hannover nicht vergessen darfst, da gibt es auch ein bisschen Verletzungssorgen, Martinovic nicht zu 100%ig fit, Pefnov fällt aus, auch jetzt Domenico Ebner ist ausgefallen, also da gibt es ja schon noch das eine oder andere Wehwehchen, ich glaube teilweise sogar 7 Spieler, die angeschlagen sind oder aktuell noch fehlen, was natürlich auch nicht einfacher macht für Christian Prokop sein System zu etablieren, also das ist alles schwierig gerade einfach in Hannover, aber wie gesagt, sollten da die Verletzten möglichst schnell wieder zurückkommen, denke ich auch, dass das relativ schnell wieder in die richtige Richtung gehen kann, weil das Potenzial einfach in diesem Kader vorhanden ist. Das ist ein tolles Team, einfach, das muss man ganz, ganz klar so sagen. Und sie haben es ja bewiesen gegen die Füchse jetzt am Donnerstag, dass sie dort mithalten können, dass sie den großen Gegnern richtig gefährlich sein können. Aber wie gesagt, sie müssen es halt dann auch konstant abrufen und sich halt nicht solche Spiele wie das in Wetzlar mit der 16:38 Niederlage erlauben. Also das war wirklich ein Spiel, was sie, glaube ich, ganz, ganz schnell wieder vergessen wollen und möglichst positiv in die Zukunft schauen wollen. Tim, hast du noch weitere Teams, wo du unbedingt gerne drüber sprechen möchtest? Ich meine, Minden, du hast schon erwähnt, zu Recht da unten, weil sie wirklich richtig schlecht sind.
Ja, über Minden würde ich gar nicht mal so viele Worte verlieren, weil wir es ja auch schon so erwartet hatten, dass einfach der Aderlass war schon sehr, sehr krass. Also allein, dass du Gülleksen, Rambo und Knorr verlierst und halt die nicht so adäquat ersetzen kannst, ist klar. Aber sie haben es bisher auch noch nicht wirklich geschafft, sie annähernd zu ersetzen. Und deswegen stehen sie da, wo sie stehen. Ansonsten natürlich Melsung muss auf jeden Fall auch noch kurz drüber geredet werden. Also diese Trennung von Gudmund und Gudmundsson nach 3 Spielen, also da habe ich immer ein sehr, ich finde es einfach komisch. Also nach 3 Spielen, dann warum dann nicht direkt vor der Saison? So, dann hat man doch schon vorher so ein paar Gedanken, wo man sich gedacht hat, ja, na, mal schauen, wie sich das jetzt so entwickelt. Wenn wir jetzt gut reinkommen, okay, aber wenn nicht, dann ist es auf jeden Fall weg. Finde ich ein bisschen komisch. Roberto Garcia Parondo als neuer Trainer, sehr, sehr gut. Er bleibt ja jetzt auch noch ein bisschen ägyptischer Nationaltrainer, hat sie ja bei der Heim-WM ins Viertelfinale geführt, bei Olympia ins Halbfinale. Also das zeigt, der Mann weiß auf jeden Fall, was er tut. Auch da, das braucht Zeit, sich zu entwickeln. Jetzt das Spiel in Göppingen hätte man auch gewinnen müssen. Da hat man sich sehr, sehr unclever angestellt in der Schlussphase mit zwei Situationen in den letzten Angriffen, die so einfach auch so einem Team nicht passieren dürfen. Das Team, also das ist, sind ja alles gestandene Nationalspieler und Bundesligaspieler. Also das verstehe ich nicht so ganz, wie das wieder nach hinten losgehen konnte. Das ist dann wieder irgendwie typisch Melsung. Jetzt hat man sich so ein bisschen stabilisiert mit Platz 9 und 6:8 Punkten, aber auch das ist natürlich weit hinter den Ansprüchen. Deswegen da mal schauen, wie sich das so entwickelt in den nächsten Wochen und wann so die Spielidee von Roberto Garcia Parondo dann auch wirklich komplett ins Team übergeht. André Gomez hat sich jetzt auch schon peu à peu verbessert, was auch schon ganz gut ist, aber auch er wird noch so ein bisschen Zeit brauchen. Kam ja auch aus einer Verletzung zurück, von daher, ja, nicht so einfach die Situation in Melsung, aber meiner Meinung nach können sie trotzdem schon ein bisschen besser dastehen, als sie jetzt stehen, aus einer Fülle an Gründen. Wie gesagt, fängt mit dieser Trennung nach 3 Spieltagen an, aber auch innerhalb des Teams. Zittersieg gegen Lübbecke zum Beispiel, also auch das, Lübbecke, auch die spielen eine super Saison und haben mich sehr positiv überrascht, aber trotzdem sollte es der Anspruch sein, da souveräner auf jeden Fall aufzutreten. Aber dass sie das im Moment nicht so können, haben sie, wie gesagt, gestern auch bewiesen.
Ja, da bin ich absolut bei dir. Also es ist halt wieder so, war halt wieder so ein typischer Melsung-Move, sag ich mal so, diese Entlassung von Gudmund und Gudmundsson. Wie gesagt, ich mag Parondo, der hat echt gute Arbeit geleistet, auch in Ägypten, das darf man auf gar keinen Fall vergessen. Aber für mich ist halt Melsung nicht das Problem der Trainer, sondern für mich ist es nicht viel, viel tiefer einfach. Ich glaube, es ist auch im Management ein bisschen bedingt, dass man einfach eine andere Kultur da, glaube ich, einfach etablieren muss. Einfach, finde ich irgendwie persönlich, weil man irgendwie dann mal was Neues schaffen muss, neue Gedanken, neue Ideen, neue Motivation bei den Leuten mit rein, weiter und da rein. Das sollte man einfach mal versuchen hinzubekommen. Mal gucken, ob es neue Trainer hinkriegt. Die Ansätze sind, wie gesagt, da. Dass es noch nicht zu 100% über 60 Minuten funktioniert beim neuen Trainer, ist natürlich auch verständlich. Aber schauen wir mal, ob er Melsung schaffen wird oder ob Melsung auch Parondo schafft, weil das ist wirklich so, glaube ich, mit die schwerste Aufgabe, irgendwie in Melsung erfolgreich zu sein oder beziehungsweise so erfolgreich zu sein, wie es gerne die Verantwortlichen hätte mit dauerhaften europäischen Einzug. Deswegen bin ich mal sehr, sehr gespannt, ob er das dort schaffen kann. Und noch zu Lübbecke gesagt, richtig starke Abwehr, muss man ja auf jeden Fall lassen. Also das, was sie da bisher spielen, nur 174 Tore zugelassen in 7 Spielen. Das ist schon richtig, richtig gut. Da haben schon einige Teams nach 6 Spielen mehr. Auch gerade unten im Tabellenkeller. Das muss man ihnen auch ganz, ganz hoch anrechnen. Da liegt halt das Problem, dass sie halt offensiv noch nicht so ganz mit reinkommen können. Da haben sie einige Probleme, dann wirklich Tore zu erzielen. Und das könnte ihnen dann auch im Blick im Abstiegskampf dann natürlich enorm wehtun. Ja, Tim, lass uns eine kurze Pause machen und dann gucken wir noch ein bisschen aufs Frauenhandball, denn wir müssen ja auch darüber sprechen, dass die EM-Qualifikation gewesen ist bei den Damen und Da müssen wir natürlich über das peinliche Unentschieden von gegen Weißrussland sprechen. Deswegen bleibt dran hier bei Anruf am Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, und wir wollen natürlich noch ein bisschen Handball weiter mit an die Hand geben und wollen natürlich noch ein bisschen auch auf die European League gucken. Denn ihr habt es schon kurz erwähnt gehabt, dass die Löwen ja nicht den Sprung in die Gruppenphase geschafft haben. Aber dadurch, dass die Gruppenphase jetzt so ein bisschen vor der Tür steht, nächste Woche Dienstag geht es dort los, wollen wir natürlich über die vier Gruppen sprechen. Drei Gruppen mit deutscher Beteiligung, die vierte entsprechend, weil die Löwen nicht mit dabei sind, ohne. Tim, wer hat denn für dich die schwerste Gruppe von den drei deutschen Teams? Guck mal, Erwähnung, wer es ist. Es ist Magdeburg, es sind die Füchse und das ist TBV Lemgo-Lippe. Also wer hat die schwerste Gruppe von den drei?
Ich würde, wenn man drauf guckt, Lemgo sagen. Man hat mit Nantes ein Team, das in den letzten Jahren ja auch schon im Champions-League-Final vor dabei war. Man hat mit GOG ein sehr gutes Team, das letztes Jahr in der European League auch schon überzeugt hat, mit einem Matthias Gitzel zum Beispiel. Man hat Benfica Lissabon dabei, die Rhein-Neckar-Löwen rausgeworfen haben, und auch Tschechowski, Medvedi und Cox aus Finnland sind durchaus unangenehme Gegner, vor allem auswärts. Von daher würde ich sagen, dass die Lemgoer da schon keine so einfache Gruppe erwischt haben, aber nichtsdestotrotz, ja, sollte es auch hier natürlich schon irgendwie der Anspruch sein, eine gute Rolle zu spielen. Bei Lemgo ist es natürlich ja, neu, dass man jetzt die Doppelbelastung hat. Man hat ja dienstags das Spiel in Europa, dann am Wochenende wieder sonntags meistens dann schon in der Liga. Also das wird schon auch kräftezehrend sein. Von daher denke ich, dass sie trifft und dass sie da sehr viele Schwierigkeiten durchaus haben können. Und ansonsten haben auch die Magdeburger ein paar Gegner, die unangenehm sind. Also Pauk Handball aus Frankreich, La Rioja aus Spanien und auch Velenje sind gute, solide Gegner. Seyfov und Nexe darf man nicht unterschätzen. Aber ich denke, mit der breiten Brust, auch mit dem Sieg gegen Barcelona, kann man schon sagen, dass die Magdeburger da doch der Favorit in ihrer Gruppe sind. Und ja, für die Füchse gilt, finde ich, Ähnliches. Also Bidasoa Irun aus Spanien, Fadi Winterthur, Tatran Preshoff, Plotzk und Toulouse sind alles gute Gegner, keine schlechten Mannschaften, aber auch hier würde ich schon sagen, wird man sich, denke ich mal, mit Plotzk um den Gruppensieg streiten, aber da bin ich mir auch relativ sicher, dass man das positiv bestreiten kann.
Ja, das denke ich auch. Also wie gesagt, Magdeburg und auch Berlin haben natürlich die besten Chancen. Wie gesagt, Berlin mit der wahrscheinlich einfachsten Gruppe von den drei, würde ich sagen. Und während natürlich Lemgo dann ja schon strecken muss. Das Gute für sie ist aber, es ist ja ist ein neuer Modus. Das heißt, die ersten vier jeder Gruppe kommen weiter. Das heißt, sie müssen nur zwei Teams hinter sich lassen. Und das sollten sie auf jeden Fall schaffen können. Wenn es ja nicht zum Gruppensieg reicht, ist jetzt nicht schlimm. Aber zumindest könnten sie sich dadurch doch noch einen Platz im Achtelfinale erkämpfen. Und dann schauen wir mal, wie sie allgemein mit der Doppelbelastung klarkommen. Bisher machen sie es ja relativ gut, finde ich. Stehen in der Mitte der Tabelle in der Liga mit 5 Spielen und 2 Siegen, 2 Niederlagen und 1 Unentschieden. Und wirklich mit guten Leistungen. Ich meine, Jonathan Karls-Bogart wurde ja jetzt nicht umsonst zum Spieler des Monats September gekürt von der Handball-Bundesliga. Also da läuft es doch durchaus ganz gut. Mal jetzt mit den Guardiola-Brüdern nochmal verlängern können für ein weiteres Jahr. Also da sieht das aktuell gut aus. Und das ist natürlich dann auch für sie eine Herausforderung. Die Halle wird natürlich auch mit Sicherheit gut gefüllt sein, wo noch attraktive Namen mit dabei sind. Und das ist, glaube ich, genau das, was man sich in Lemgo erhofft. Und dann schaut man mal, wie man da sportlich mithalten kann. Und wie gesagt, nächste Woche Dienstag geht's los, also von daher angucken, im Auge behalten, die Kollegen von The Zone werden darüber entsprechend ja berichten. Dann auch der Hinweis, wir hatten mal ja im Juni diesen Jahres den Kollegen Gary Pauban zu Gast, gerne auch da mal reinhören, damit ihr auch so ein bisschen noch zu ihm was erfahrt. Kann ich euch nur ans Herz legen und möchte jetzt den Übergang machen, Tim, zum Frauenhandball. Wir wollen immer mal wieder vermehrt drauf gucken, auch aktuell, wie es in der Bundesliga und auch allgemein im deutschen Frauenhandball aussieht, und wollen uns dort auch angesichts natürlich der aktuellen Geschehnisse mit der Nationalmannschaft beschäftigen, denn die hatte jetzt 2 Qualifikationsspiele. Das erste, klar gewonnen, 36-10 gegen Griechenland, wo man natürlich auch sagen muss, Griechenland ist nicht unbedingt der Maßstab im europäischen Handball, auch wenn dort jetzt gemeinsam mit der Deutschland 2027 die U19-WM ausgetragen wird, aber das 24-24 gegen Weißrussland gibt einem schon zu bedenken.
Ja, und da war dann wieder das Ärgerliche, dass es ein Thema aufgekommen ist in diesem Spiel, was wir immer wieder diskutieren und immer wieder besprechen müssen. Der Angriff und die Chancenverwertung waren das entscheidende Problem. Man hat sich genug gute Chancen rausgespielt, um dieses Spiel zu gewinnen, um dieses Spiel auch einigermaßen souverän zu gewinnen. Im Endeffekt, es ist ein EM-Quali-Spiel. Hauptsache, du holst dir die 2 Punkte, vor allem gegen ein Team, was nominell schwächer besetzt ist. Aber man hat es wieder verpasst. Und das ist dann halt einfach bitter, vor allem, weil man ja auch eben wirklich einen Rückenwind hatte durch dieses Spiel gegen Griechenland. Vor allem die zweite Halbzeit gegen Griechenland hat man mit 19-2 gewonnen. Da sollte man eigentlich denken, dass man sich da gut eingespielt hat. Und ja, das war dann leider irgendwie nicht der Fall. Und das ist dann sehr ärgerlich, vor allem wenn man weiß, dass die nächsten beiden Spiele am 2. und 6. März gegen die Niederländerinnen anstehen, die ihre beiden Spiele gewonnen haben, dementsprechend natürlich mit 14 Punkten an der Spitze der Tabelle stehen. Und ja, da steht man jetzt schon in gewisser Weise auch unter Druck, zumindest ein Spiel zu gewinnen, 3 Punkte zu holen, um ganz sicher zu gehen und nicht in dem Rückspiel in Belarus ja, in Bedrängnis zu geraten. Von daher ist das keine optimale Situation, vor allem weil sie heute wieder eher selbstverschuldet und vermeidbar war.
Ja, absolut. Es war wieder so ein typisches Spiel der deutschen Nationalmannschaft, wo du denkst, ja, so ein einfacher Gegner, den schießen mal eben weg und dann ist halt wieder genau das, was es halt nicht sehen willst, wo sie sich wieder enorm schwer tun, überhaupt nicht richtig in dieses Spiel reinkommen. Das ist, ja, das war wirklich von vorne bis hinten einfach zu wenig, muss man einfach sagen. Also da muss mehr kommen. Es kann nicht sein, dass du zur Halbzeit mit 12-13 gegen Weißrussland, die mit Sicherheit eine gute Mannschaft haben, das möchte ich ihnen gar nicht unterstellen. Aber von der Qualität, die du im deutschen Kader hast, muss einfach viel, viel mehr kommen. Also da erwarte ich viel mehr von einer Emily Bölk, von einer Alisa Stolle, der Xenia Smits. Wenn ich sehe, von den drei haben gab es 2 Würfe und 2 Tore. Gut, das ist gut, aber du musst halt mehr konsequent gespielt werden. Da muss aber natürlich auch sich einfach Gedanken gemacht werden, wie es so da einfach weitergeht, weil das kann halt nicht das Ziel sein, dass wir halt von diesen 3 Top-Leuten nur 2 Tore pro Spiel bekommen. Also da muss ich auch wirklich auch jeder hinterfragen, finde ich. Und da muss man vielleicht dann auch in gewissen Phasen die dann noch mehr einbringen, noch mehr in die Verantwortung einfach nehmen, weil das war wirklich, ja, es war einfach nichts. Es war wieder dieses typisch deutsche Team und deswegen wird man halt auch, wenn man so weiterspielt, auch, es tut mir leid für diese Mannschaft, aber halt auch international nicht relevant sein, weil man einfach sich solche Spiele nicht erlauben darf.
Ja, absolut. Das nächste Turnier steht im Dezember an. Ich bin, ja, sehr gespannt. Wie gesagt, wir sagen es immer wieder, das Potenzial ist ja da durchaus, auch jetzt nachdem ja so ein kleiner Umbruch passiert ist, der auch in gewisser Weise nochmal so einen gewissen Schub geben sollte. Aber ja, es ist echt ein ziemliches Auf und Ab, was es natürlich spannend macht, die Mannschaft zu verfolgen und den Weg der Mannschaft zu verfolgen, keine Frage. Aber es ist dann auch immer wieder ein bisschen, ja, ein bisschen bitter. Von daher auch da ein Verweis auf eine ältere Folge mit Emily Bölk im Interview. Haben wir ja natürlich auch über die Entwicklung der Nationalmannschaft geredet. Kann man sich auch immer wieder anhören. Sehr interessant. Und von daher schauen wir mal, wie sich das jetzt im Dezember dann entwickelt. Ob die Mannschaft dann ja vielleicht durch das längere Zusammensein dann wieder ein bisschen mehr findet. Und dass man sich dadurch vielleicht das Selbstbewusstsein zurückholt. Aber ja, es ist halt echt schade, dass es immer wieder dasselbe Thema aufkommt und sich gefühlt nicht so viel verändert. Aber gut, mehr können wir jetzt auch leider nicht Neues feststellen. Also das ist ja dann vielleicht noch so das Positive, dass nicht immer wieder neue Probleme auftreten. Aber wenn sich ein Problem immer wieder nicht verbessert, auch nicht so positiv.
Ja, da hast du aktuell recht und ja, ich weiß auch nicht. Also wie gesagt, das Potenzial, wie gesagt, das ist halt da, aber man muss halt konsequent abrufen. Die Gruppe in Spanien bei der WM dieses Jahr ist mit Ungarn, Tschechien und Slowakei machbar, wie ich finde. Ungarn mit Sicherheit schon aus meinem Auge behalten, aber es ist jetzt keine unmögliche Gruppe und da muss man jetzt zeigen, dass man es kann. So, und das, wie gesagt, das Potenzial besitzt diese Mannschaft, aber es muss dann auch wirklich jetzt mal konsequent über mehrere Partien einfach abrufen, Konstanz in die Leistung reinbekommen und sagen wir mal so, ich denke, wenn das Spanien nicht erfolgreich wird und man gewisse Ziele einfach erreicht, dann müssen wir halt auch über den Bundestrainer halt reden, müssen wir mal Gröner sprechen, der mit Sicherheit gute Leistung macht, aber haben es ja auch gesehen im Zuge dieses Umbruchs, wo halt auch dann Leute gesagt haben, dass sie mit dem Trainer nicht mehr zusammenarbeiten wollen. Also auch da scheint nicht immer alles ja so richtig Klick zu machen im Endeffekt. Und schauen wir mal, ob sie es hinbekommen in Spanien. Wie gesagt, ich bin ein bisschen skeptisch. Tim, du kannst ja vielleicht mal zum einen oder anderen Spiel hinfahren. Ich weiß nicht, wie weit Liria von dir weg ist. Aber ja, es gibt schon wieder zu bedenken in den deutschen Handball, ja.
Ja, genau. Absolut, absolut. Ich kann ja mal nachschauen, aber vielleicht gibt es dann ja ein paar Sonderfolgen im Dezember. Schauen wir mal.
Schauen wir mal, ob wir das hinbekommen. Ja, lass uns vielleicht noch zum Abschluss einen kurzen Blick über die Bundesliga machen und auch noch einen Hinweis da. Eurosport überträgt noch 3 Spiele bis zum Jahreswechsel, wie es so schön heißt. Dadurch, dass das 3. Spiel am 2. Januar ist, ist es zwar nicht dieses Jahr, aber zumindest Anfang nächsten Jahres. 29. Oktober sollte man sich mal eintragen für Eurosport. 29. Dezember, also über Weihnachten und dann noch den 2. Januar. Gerade die Neckarsulmer Sportunion gegen die Handballluchse Buchholz am 29. Oktober. Und dann schon so einen kleinen Knracher auf jeden Fall am 2. Januar mit dem Spiel Dortmund gegen Bietigheim. Das wird mit Sicherheit richtig spannend. Und dann vorher noch das Spiel Blomberg gegen Dortmund dort in der Halle vom TBV Lemgo Lippe. Also da nutzt man gerade über Weihnachten diese Halle, um sie zu füllen, um das bisher sehr, sehr gut hinkriegt. Natürlich auch eine schöne Kulisse, als dann die kleine, beschauliche Halle an der Ulmallee, wo ich auch mal gespielt habe und die mittlerweile ein bisschen anders aussieht, aber ist halt vergleichsweise um einiges kleiner als halt die Phoenix Contact Arena in Lemgo. Ja, Tim, das war es soweit jetzt erstmal. Wenn du nichts mehr hast, will ich auch die Sendung für heute schließen und dich wieder in dein wohlverdientes Auslandssemester chillen zurücklassen.
Sehr, sehr gerne. Nee, abschließend einfach nur noch der Hinweis, Handball-Bundesliga der Frauen im Normalfall jedes Spiel auch bei Sport Deutschland oder Handball Deutschland TV. Also da kann man dann auch, abgesehen von den Eurosport-Terminen, sich reinklicken und ja, auch da, wie gesagt, kostenlos. Gleiches gilt für die zweite Liga, immer wieder erwähnenswert. Von daher guckt Handball und habt Spaß an diesem wundervollen Sport.
Genau, teilweise sogar auch dritte Liga habe ich auch mal gesehen. Also da gibt es auch Möglichkeiten, sich dort teilweise auch dritte Liga Handball anzugucken. Auch kein schlechter Handball, das also kann ich auch auf jeden Fall empfehlen. Zwar anders als der Top-Handball auf der Champions League, aber das ist halt einfach so. Champions League und dritte Liga, das sind halt einfach Unterschiede in der Spielqualität, aber trotzdem beides auf jeden Fall sehenswert. Ja, damit schließe ich es heute für Ausnahme. Danke euch fürs Zuhören und wollen natürlich auch noch an die Hand legen, uns entsprechend zu folgen über Twitter, jeweils mit dem Handle seppmar56 bei mir und bei Tim ist es tim_detdetmar23. Ansonsten gerne eine iTunes-Rezension nahelassen, gerne natürlich 5 Sterne, aber gerne konstruktive Kritik. Was können wir besser machen, woran können wir arbeiten? Versuchen uns auch mehr ein bisschen Regelmäßigkeit wieder reinzubekommen, aber wie gesagt, natürlich aufgrund vom Auslandssemester, wir alle kennen es, die es selbst gemacht haben, ist es nicht immer ganz so einfach, da gehen gewisse andere Dinge wie studieren, vor, will ich jetzt mal behaupten, also studieren im Auslandssemester, naja, gut, ist ein anderes Thema für einen anderen Podcast, aber wie gesagt, wir hören uns demnächst wieder hier bei Anwurf am Handballtalk auf meinsportpodcast.de.
Anwurf, der Handballtalk auf meinsportpodcast.de.